Möchte uns alle ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde, dass Gott uns wiederum die Möglichkeit gegeben hat, zusammenzukommen und auch aus seinem Wort etwas auch zu lernen. Ich möchte den Gedanken, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, zuerst mit einem Beispiel oder mit einer Begebenheit aus dem Leben auch einleiten. Ich denke, dass die meisten von uns wissen, dass das Internet nichts vergisst. Ich denke, dass die meisten diesen Satz schon gehört auch haben. Und es ist wichtig, ja, dass wir das einfach ja kennen, wissen. Und man sagt allgemein, man muss vorsichtig sein, was man eben vielleicht auch in den sozialen Medien von sich persönlich auch weitergibt, denn das Internet vergisst es eben auch nicht. Nun ist ja die Aufgabe von Journalisten unter anderem über gewisse Missstände auch berichten in der Gesellschaft, und da ist jetzt das ein oder das andere Mal aufgefallen, dass solche kritische Beiträge aus dem Internet doch verschwinden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie können Recherchen von Journalisten, die Missstände aufdecken, einfach so verschwinden im Internet? Die andere Frage ist, warum tauchen anstelle dieser Berichte, die ja etwas aufdecken, einfach positive Berichte auf, die jetzt, wo über die Person oder über die Firma negativ berichtet wurde ursprünglich, es auf einmal in einem völlig anderen Licht, das heißt völlig positiv, auch dargestellt wird. Ich bin auf einen Artikel gestoßen, wo eine Firma für ihre Arbeit Werbung macht. Und sie sagt so: Wir schaffen es, ihre Vergangenheit vollständig auszulöschen, denn sie haben das Recht, vergessen zu werden. Wir lassen ihre Vergangenheit verschwinden und verhelfen ihnen zu einer neuen Zukunft. Wir löschen Daten und Informationen aus dem Internet und garantieren das Recht auf vergessen werden. Für mich persönlich war der Gedanke neu gewesen. Natürlich, ich glaube, es ist uns allen klar, dass dieser Dienst nicht kostenlos ist. Aber tatsächlich scheint es der Firma nicht um das Vergessen werden zu gehen, sondern das war so ein Kommentar, es geht darum, dass die Wahrheit gelöscht wird. Das ist so der eigentliche Gedanke, der dahinter steht. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute über den Gedanken sprechen, liebe ich die Wahrheit? Es ist eine ganz persönliche Frage, die an jeder stellen sollte. Und es liegt mir so auf dem Herzen, dass wir darauf persönlich auch eine Antwort darauf auch sagen. Liebe ich die Wahrheit? Nun wollen wir erstmal schauen, was die Bibel zu dem Gedanken der Wahrheit auch sagt. In der Bibel wird das Wort Wahrheit erklärt als etwas, was festen, gültigen Bestand hat. Ferner wie Gerechtigkeit, wie Rechtschaffenheit, Zuverlässigkeit, Treue oder auch Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Wir können auch Wahrheit, erklärt die Bibel so, dass es einem wirklichen Tatbestand entspricht, dass es eine wahrheitsgemäße Aussage ist. Es wird auf die Lehre, auf den Glauben angewandt und es wird immer betont, dass es die richtige Lehre ist. Der richtige Glaube ist zum Beispiel. Und so können wir sagen, Wahrheit im göttlichen Sinne, es ist diese Wirklichkeit, wie Gott sie definiert hat und wie Gott sie tatsächlich auch beurteilt und sieht. Das ist tatsächlich Wahrheit. Es wird mit Sicherheit in der heutigen Zeit anders gesehen. Man hat heutzutage nicht mehr, das sind so allgemeine Beobachtungen, dieses Schwarz-Weiße, sondern man möchte sehr viel vermischen. Man hat sehr viele Graubereiche. Und das ist auch auf dem geistlichen Gebiet nicht anders. Und doch sagt die Bibel sehr klar und deutlich darüber zum Beispiel, dass es nur einen Gott gibt. Nicht viele Götter, es gibt nur einen lebendigen Gott. Jesaja 44, Vers 6 sagt so: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Im 8. Vers sagt er dann so: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Hier spricht Gott über sich persönlich. Und dieser Gedanke: Ihr seid doch Zeugen dessen. Wenn ihr tatsächlich mich als Gott erfahren habt, dann müsst ihr doch den Unterschied kennen, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass es so viele andere Götter gibt, die einfach tot sind. Diese Götter nennen, von Menschen erfunden, wie auch immer, aber eben keine Götter sind. Gott stellt sich in seinem Wort, in der Bibel, uns so dar, dass er uns alles, was er gesagt hat in seinem Wort, dass es in Erfüllung geht. Zum Beispiel auch die Verheißungen. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, Ja, und in ihm ist das Amen. Gott zum Lob durch uns. So können wir sagen, zwischen Gottes Wesen einerseits, zwischen seinen Versprechungen, zwischen seinem Reden, aber vor allem auch mit seinem Tun gibt es sozusagen, oder ich möchte anders sagen, es wirkt alles zusammen. Wir können nicht sagen, dass Gott einerseits so sagt, aber anders handelt, dass er etwas verspricht und es dann doch nicht auch einhält. Psalm 33, Vers 4 heißt so: Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Meine Lieben, es ist die eine Seite, dass jemand von sich etwas behauptet, ja, und sagt, so wie ich sage, es ist die Wahrheit. Aber es ist etwas anderes, wenn wir die Wahrheit ja überprüfen können. Und darum sagt auch der Psalmist: Denn das Wort des Herrn, es ist wahrhaftig. Der Psalmist, er hat es persönlich erfahren im praktischen Leben und sagt: Und all sein Tun ist Treue. Das sind wunderbare Worte. Der Herr Jesus Christus als Sohn Gottes, er sagt von sich selber, dass er eigentlich die Wahrheit ist. Und schon Apostel Johannes in seinem Evangelium, in dem ersten Kapitel, sagt so wunderbar: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und Jesus Christus sagt von sich selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sind die Worte Jesu Christi. Und die Apostel, sie haben ja diese Erfahrung gemacht, dass sie ihn kennengelernt haben, dass sie mit ihm gelebt haben, dass sie ihn praktisch erfahren haben. Und somit lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12 diesen Gedanken. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus, er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Jesus Christus, er ist die Wahrheit. Und somit können wir sagen, ja, was ist mit all den anderen Religionen, mit all den anderen Behauptungen, die doch sich auch anmaßen, den Menschen den Weg zu Gott doch zu zeigen. Und ich glaube, wir kennen alle das Gegenteil von Wahrheit. Was ist das? Es ist die Lüge. Und so können wir ganz praktisch auch diese Dinge unterscheiden, dass wir sagen können, es wird viel von sich behauptet, es wird viel Werbung gemacht in vielen Bereichen und doch gibt es einen Unterschied zwischen Wahrheit und auch der Lüge. Es ist auch sehr interessant, wenn wir in die Schrift reingehen, dass die frohe Botschaft, die der Herr Jesus gebracht hat, das Evangelium, dass es uns als Wahrheit bezeichnet wird. Das schreibt Apostel Paulus in Kolosser 1, da möchte ich uns ab dem dritten Vers vorlesen. Kolosser 1, ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir allezeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium, das ist das Wort der Wahrheit. Und meine Lieben, Jesus Christus, der wirklich diese frohe Botschaft gebracht hat, er tut uns dieses Evangelium als etwas darlegen, das uns frei macht. In Johannes 8, Vers 32 sagt er so, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von was wird sie uns frei machen? Von der Gebundenheit Satans wird die Wahrheit uns frei machen. Und darum, meine Lieben, wenn wir so diese einzelnen Puzzlestücke zusammenbringen, so können wir eins sagen, Gottes Wort, die Bibel, das ist Christus. Das sagt uns das Johannesevangelium im ersten Kapitel sehr, sehr deutlich. Und Christus wiederum, es ist die Wahrheit. Und so haben wir diese mathematische Gleichung, dass Gott, das Wort Gottes, Christus, das ist alles die Wahrheit. Und wisst ihr, der Herr Jesus, er kam in unsere Welt. In unsere Welt, und jetzt wollen wir einfach uns auch hier hineindenken, in welche Welt wir tatsächlich leben. Eine Welt, die, können wir sagen, sehr stark geprägt ist von Schein, aber nicht von Sein. Eine Welt, die sehr stark geprägt ist von Vertuschung, von Lüge, aber wenig von Wahrheit. Und in diese Welt ist der Herr Jesus auch gekommen. Und er gibt auch sofort eine Erklärung uns. Er lässt uns auch hier nicht im Ungewissen. Johannes 8, Vers 44 sagt er so: Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ist das Wahrheit? Jesus Christus, er weiß es viel, viel besser als Menschen, sich das wirklich eingestehen wollen. Sie meinen, dass es Satan nicht gibt. Die anderen meinen dann wiederum, ja, so schlimm ist es schon gar nicht. Ich werde schon versuchen, in meinem Leben dann die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Aber meine Lieben, wenn wir in dem Reich der Finsternis uns leben, wenn Satan unser Herr ist, dann können wir sagen, wenn Gottes Wort Jesus Christus ihn als Lügner bezeichnet, dann können wir ganz sicher sein, dass dieser Herrscher, er wird uns, was wird er machen? Er wird uns belügen. Er wird uns hinters Licht führen und wir werden es nicht mal merken. Gottes Wort sagt aber auch sehr, sehr klar, was die Bibel, was Gott über den Menschen auch denkt und in welchem Zustand sich der Mensch auch befindet. Da schreibt Apostel Paulus in Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt auch haben. Und wir sagen so, die Sünde, sie ist von Adam an zu allen Menschen hindurchgedrungen. Da gibt es keine Ausnahme, keine einzige. Die Sünde ist zu allen hindurchgedrungen. Und der Prophet Jesaja, der sagt ja sehr klar und deutlich, dass diese Sünden uns ja von Gott ja trennen. Er sagt so, Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist die sehr klare Analyse und das Urteil Gottes über uns Menschen. Und nun kommt der Herr Jesus in diese gefallene Welt, die voller Betrug, voller Schein auch ist, und er bringt die frohe Botschaft des Evangeliums. Und er sagt in Johannes 12, Vers 46, Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus, er ist dieses Licht, ja, der in diese dunkle Welt gekommen ist, in diese Welt voll Sünde, der Ungerechtigkeit, der Lieblosigkeit. Und er bietet jetzt eine Lösung uns an. Und nun, meine Lieben, das war der Gedanke, wo ich so stehen geblieben bin und gesagt habe, wie ist es eigentlich? Wenn Jesus uns wirklich diese Wahrheit in dem Wort Gottes offenbart und wenn er uns den Ausweg als Menschen doch gibt, warum nehmen so wenige Menschen diese Wahrheit an? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht? Warum nehmen so wenige Menschen diese Wahrheit der Errettung an? Meine Lieben, ich bin überzeugt, dass keiner von uns tatsächlich belogen werden möchte. Wir erwarten selbstverständlich, dass man uns die Wahrheit sagt, dass man mit uns ehrlich auch umgeht. Keiner möchte sich von uns in der Situation befinden, dass man feststellen muss, Mensch, man hat mich hinters Licht geführt. Oder wie man auch anders sagt, dass man ja mich über den Tisch gezogen hat. Ja? Man hat mir etwas dargelegt, was eigentlich überhaupt nicht der Wahrheit, den Tatsachen auch entspricht. Keiner möchte von uns irgendwie korrigiert werden, ermahnt werden und sagen, pass auf, deine Überzeugung, die du so frei und so offen teilst, das ist eigentlich nicht richtig. Sondern jeder ist doch, da bin ich mir ganz sicher, möchte eigentlich von sich persönlich überzeugt sein, das, was ich mache, das ist richtig. Das ist richtig und das ist natürlich in meinen Augen dann die Wahrheit. Und keiner von uns möchte sich für eine Sache einsetzen, wo man im Nachhinein feststellen muss, das war nicht richtig gewesen. Es stellt sich heraus, dass wir sozusagen jemand auf den Leim gegangen sind. Ja? Das ist wiederum so eine Aussage aus dem Alltag. Und die Frage ist, von wo kommen all diese Sprichwörter? Ist es nicht der Alltag des Menschen? Und ich bin überzeugt, dass keiner von uns wirklich diese Enttäuschung, diese tiefe Enttäuschung des Herzens erleben möchte, wenn er sich für eine Sache eingesetzt hat und dann später sich das herausstellt, das war völlig anders. Du hast eine Sache völlig anders eingeschätzt. Und meine Lieben, man könnte doch meinen, dass alle Menschen so geneigt doch sind, die Wahrheit zu hören und danach natürlich auch zu leben. Und doch stellen wir fest in dem praktischen Leben, es ist nicht so. Es ist nicht so. Und die große Frage stieg bei mir auf, mein Gott, warum ist das eigentlich so? Dein Gedanke ist doch, dass ein jeder Mensch errettet werden soll. Dass ein jeder Mensch einmal bei dir in dem herrlichen Himmel sein soll und mit dir einmal in alle Ewigkeit die Gemeinschaft pflegen soll. Und wisst ihr, auch da ist es, ich wollte schon sagen, so interessant, aber es ist eigentlich nicht interessant, sondern es ist völlig folgerichtig, dass die Bibel uns auch hier eine Antwort auf diese Frage gibt. In Johannes 3, Vers 19 heißt es so, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das heißt, Jesus Christus hat die Wahrheit gebracht, er hat das Licht gebracht. Und jetzt heißt es weiter, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Können wir so etwas begreifen? Endlich kommt das Licht in diese dunkle Welt. Es gibt den Menschen Hoffnung, eine Orientierung. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jetzt können wir wieder fragen, ja, warum ist denn das? Und Gottes Wort lehrt uns das wieder sehr eindeutig und es sagt, denn ihre Werke waren böse. Warum lieben die Menschen die Finsternis mehr als das Licht? Weil das Licht die Werke aufdeckt. Das Licht, es deckt die persönlichen Verfehlungen, die Sünden des Menschen auf. Und das bedeutet sich ja, sich persönlich einzugestehen, ich habe nicht richtig gehandelt. Man muss sich persönlich eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer. Das Wort, das überführt den Menschen. Das Gewissen klagt genauso den Menschen an, weil er im Inneren genau weiß, so wie ich gehandelt habe, so wie ich denke, es ist nicht richtig. Er sieht eigentlich auf Grundlage des Wortes Gottes die eigentliche Realität, die Wahrheit. dass der Mensch nichtigen Dingen des Lebens nachjagt. Er jagt Dinge nach, die vergänglich sind, ob es Reichtum, Ehre ist, das Ansehen der Menschen, der Wohlstand und all diese Dinge. Und wisst ihr, er muss sich aber eingestehen, dass er Lust hat. Er hat die Lust trotzdem an dieser Ungerechtigkeit, an dieser Finsternis in gewisser Weise. Obwohl Finsternis einerseits ja abschreckt, haben Menschen aber trotzdem Lust, darin einfach weiter auch zu leben. Und wisst ihr, wenn das Wort Gottes uns den Spiegel sozusagen vor unserer Seele auch stellt, dann kommt es darauf an, was ich persönlich und was du persönlich damit auch machst. Und hier meine ich, das ist die größte Schwierigkeit für uns Menschen, sich persönlich einzugestehen, ja, das Wort Gottes hat recht. Und so wie ich gedacht habe, so wie ich bisher gelebt habe, das ist nicht richtig. All das, was ich für richtig gehalten habe, das ist eine Lüge. Und ich habe es für eine pure Wahrheit gehalten. Wisst ihr, wir sehen sehr, sehr gut die Fehler, die Sünden, die Missgeschicke anderer Menschen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Das sehen wir sehr gut. Aber wenn das Wort Gottes uns die eigenen Fehler vor Augen stellt, dann fällt es uns auf einmal sehr, sehr schwer, das Ganze zu akzeptieren. Denn das bedeutet ja, wenn wir folgerichtig den Gedanken zu Ende denken, das bedeutet ja, ich muss mir nicht nur, wie soll ich sagen, es nur hören und irgendwie zur Kenntnis nehmen, sondern wenn ich meine Situation verändern möchte, dann muss ich mich ja beugen. Ja? Ich muss wirklich von Herzen aufrichtig Buße tun und meinen Stand vor Gott und vor Menschen einfach in Ordnung bringen. Dann geht es wieder vorwärts. Und ist ja Gottes Wort, es gibt uns noch so ein Detail, das für mich eigentlich wirklich der Kern der Ansprache auch ist. Und das finden wir in 2. Thessalonicher 2, ab Vers 10 bis 12. 2. Thessalonicher 2 von Vers 10. Hier beschreibt Apostel Paulus so einige Dinge über die Wiederkunft Christi. Dass der Abfall vorher kommen muss. Und er gibt so einige Anweisungen auch den Thessalonichern. Und dann geht er hier ab dem 10. Vers und er sagt so, oder er schreibt davor auch, dass Menschen auch verführt werden sollen und schreibt dann so ab dem 10. Vers, und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, sodass sie der Lüge glauben. Und hier der Gedanke, warum werden Menschen eigentlich verloren gehen? Warum werden sie nicht gerettet werden? Dieser zweite Teil des 10. Verses, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und meine Lieben, wenn ihr heute Morgen, ich sag mal, viele Dinge vergessen werdet, so ist es mein Wunsch und mein Verlangen, diesen Gedanken mitzunehmen. Es ist der Dreh- und der Angelpunkt, ob wir eine Liebe zur Wahrheit haben oder ob wir sie nicht haben. Und darum ist auch meine Frage der Botschaft, liebe ich persönlich die Wahrheit? Menschen werden verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit eben nicht hatten. Und so können wir sagen, sie hatten die Liebe, ihre Lust, eben an der Ungerechtigkeit, an der Lüge, an dem Täuschen, an all dem, da hatten sie ihre Freude, aber nicht an der Wahrheit. Und ich denke, uns ist allen klar, wenn wir diesen Gedanken anwenden auf Menschen, die wirklich ferne von Gott sind, ja, so wie wir es auch bisher betrachtet haben, Jesus Christus, es ist der einzige Weg, um uns Menschen sozusagen zum Vater zu bringen. Jesus Christus, er hat die Brücke geschlagen zwischen uns Menschen und Gott. Und entweder nehmen wir diese Wahrheit an oder wir lassen diese Wahrheit. Und das ist so wunderbar, dass Gott ja sein Wort dem Menschen niemals aufdrängt, ja, sondern er gibt dem Menschen immer die Möglichkeit, sich persönlich zu entscheiden. Aber es läuft alles auf das hinaus, entweder liebe ich die Wahrheit und werde sie gerne annehmen, oder ich liebe weiterhin die Finsternis. Es gibt nichts anderes. Was aber interessant wird, meine Lieben, was ist eigentlich mit uns, die wir schon in der Nachfolge stehen, die wir Kinder Gottes sind und wirklich Gott und seine Wahrheit von Herzen doch lieb gewonnen haben. Aber wisst ihr, das Leben, es geht ja weiter. Wir stehen im Leben, müssen täglich Entscheidungen auch treffen. Und die große Frage ist ja die, können Kinder Gottes von der Wahrheit abirren? Gibt es so etwas? Jakobus schreibt in dem Kapitel 5, Vers 19, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und dann gibt es eigentlich eine Anleitung, kümmert euch um solche Leute, kümmert euch und helft diesen Menschen. Aber das Wort, es ist doch sehr klar, ja? Er spricht Menschen an, die als Brüder angesprochen werden. Er sagt hier so, Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt. Das ist doch ein starkes Wort, oder? Man kann die Wahrheit erkannt haben, man kann die Wahrheit lieb gewonnen haben und doch durch bestimmte Umstände kann man wieder die Liebe zur Wahrheit verlieren. Und wir wollen jetzt einfach einige Gefahren auch durch die Schrift auch herausarbeiten. Das ist zum einen die fehlende Erkenntnis des Menschen. Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 13, Vers 9, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Und obwohl wir, glaube ich, diejenigen, die regelmäßig die Bibel lesen, diese Aussage sehr gut auch kennen, das hat aber, meine Lieben, doch die Folge, dass unser Wissen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das bedeutet, wenn ich von gewissen Dingen so überzeugt bin und sie auch mit anderen Menschen teile und sage, ja, so verstehe ich diese Schriftstelle oder diesen Zusammenhang, das ist einfach so. Und wir sind in einem Gespräch mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit Glaubensgeschwistern oder wir lesen die Bibel und der Bruder, er tut uns auf einmal die Schrift anders erklären und sagt, ja, warte mal, eigentlich musst doch du das so und so und so und so verstehen. Und auf einmal merken wir, ja, das Wort Gottes ist uns als Spiegel hingehalten worden und jetzt ist die große Entscheidung, was machen wir damit? Meine Lieben, wenn ich an dieser Stelle nicht die Liebe zur Wahrheit habe, dann werde ich wie reagieren? Dann werde ich sagen, so wie ich überzeugt bin, so ist es richtig. Und da kann mir keiner irgendwas sagen, ich bin von einer Sache überzeugt, so, ich halte es weiterhin so. Wenn ich aber mir eingestehen muss, dass das Wort anders lehrt, was bedeutet das für mich? Ich muss mich doch wiederum innerlich beugen vor Gott und wiederum sagen, Herr, ich habe etwas für richtig gehalten, ich habe so eine Erkenntnis gehabt, aber jetzt beuge ich mich und ich bin dir so dankbar, dass du mir diese Wahrheit aufgeschlossen hast. Ich bin dir so dankbar dafür. Aber das bedeutet immer, dass ich mich persönlich doch verändern muss. Ich muss mich beugen vor Gott. Der andere Gedanke, wo Gott das Wort uns sagt, in 1. Johannes 1, Vers 6. Das haben wir in dem Einleitungswort auch gelesen. Hier heißt es so, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, das heißt mit Christus haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, das heißt Christus, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Und dann nochmal 1. Johannes 3, Verse 18 und 19. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und dieser Zusammenhang, er beschreibt uns das Verhalten von Kindern Gottes, ja, wohlgemerkt, von Nachfolgern, welche behaupten von sich, dass sie ihn erkannt haben. Sie haben sozusagen die Liebe zur Wahrheit doch angenommen. Das ist ihre Behauptung. Aber Johannes sagt, das ist sehr, sehr gut, dass du das behauptest. Aber wir wollen einfach mal schauen, wie schauen deine Taten aus? Und er tut hier das Ganze zusammen und sagt, okay, du sagst so, aber du handelst anders und darum bist du eigentlich ein Lügner. Er sagt das ganz klar und sehr, sehr offen. Und meine Lieben, das ist tatsächlich eine Gefahr, in der wir stehen. Wenn uns die Wahrheiten des Wortes Gottes nochmal dargelegt werden, und dann können wir sehr schnell sagen, ja, das ist gut so, das ist die Wahrheit. Die große Frage ist, ob ich persönlich nach dieser Wahrheit handle, ob ich danach tatsächlich auch lebe. So können wir sagen, Worte und Taten, sie müssen übereinstimmen. Der andere Gedanke ist, was uns Gott das Wort über falsche Lehren und falsche Lehrer auch sagt. Wir haben es zum Teil am Mittwoch ja gehört, 2. Timotheus 2, Vers 18. Sagt so, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Es ist nichts Neues, was ich jetzt sage. Die Bibel spricht an einigen Stellen, dass in der letzten Zeit werden Menschen kommen, auftreten, die sich selber für Christus halten, die gewisse Lehren vertreten, die aber nicht die Wahrheit sind. Das lehrt uns das Wort Gottes. Und die Frage ist, meine Lieben, wenn wir ermahnt werden, Geschwister, seid wachsam. Das ist jetzt keine Theorie, sondern das sind Tatsachen. Seid wachsam. Es gibt fremde Lehren, es gibt aber fremde Lehrer, die Jünger an sich ziehen wollen mit all den Merkmalen, was so Lehrer an sich haben. Und hier ist wiederum die Frage, wie reagieren wir darauf? Wenn wir die Einstellung haben, so nach dem Motto, kein Problem, so schon wieder so eine Ankündigung, das werde ich schon irgendwie packen. Dann haben wir wahrscheinlich diese Liebe zu der Wahrheit nicht. Denn wisst ihr, die Wahrheit, sie tut manchmal auch weh. Stimmt das? Ja? Die Wahrheit, sie tut uns manchmal weh, aber sie ist so heilsam. So heilsam, weil sie gewisse Dinge einfach offenbart und Gottes Gedanken sind aber immer, immer dem Menschen zu helfen. Dem Menschen zu helfen, zurechtzubringen, die Wahrheit zu erkennen. Und hier ist so der Gedanke, wenn gewisse Warnungen, und ich möchte das sehr allgemein jetzt auch beziehen, wenn uns Gottes Wort Warnungen ausspricht, das entscheidet sich an unserer Herzensstellung, wenn wir sagen, so, ach, das ist nicht so wichtig, ich denke schon, ja, man darf es nicht so eng sehen, ich werde schon irgendwie zurechtkommen. Dann allein schon dieser Gedanke, diese Überzeugung bezeugt, dass du schon den ersten Schritt auf den falschen Weg gehst. Aber wirklich, die Wahrheit zu lieben, bedeutet jede Warnung des Wortes Gottes so anzunehmen, dass Gott zu mir persönlich spricht und sagt, Herr, herzlichen Dank dir dafür, für diese Warnung, die du ausgesprochen hast. Ein anderer Gedanke für uns, die wir in der Nachfolge stehen, das tut Apostel Paulus vergleichend, das Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist und sich nun auf der Wüstenwanderung befindet. Und er tut einige Vergleiche anstellen und ich möchte nur einen Vers oder nur einen Zusammenhang hier auch rausnehmen. 1. Korinther 10, ab dem 10. Vers. 1. Korinther 10, ab Vers 10. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Der Gedanke murrt auch nicht. Wisst ihr, ich vergleiche so, das Murren, kann man heutzutage sagen, es ist der Virus der Unzufriedenheit. Wenn der Feind es schafft, in unserem Herzen so einen kleinen Teil der Unzufriedenheit reinzusehen, so wird dieser Keim nach und nach erst aufgehen. Und man fängt da an und dort vielleicht, oh, das ist irgendwie vielleicht nicht so, oder jenes müsste anders sein. Und man fängt was an? Das behält man auch nicht für sich, sondern man fängt an zu murren. Und wisst ihr, auch hier ist wiederum der Gedanke, wenn solche Dinge offenbart werden, was machen wir dann damit? Wir können sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin und so. Oder Gottes Wort möchte uns helfen. Gottes Wort ist so aufrichtig, so ehrlich zu uns, dass er uns den Spiegel vor die Seele stellt und zeigt, passt auf, das ist dem Volk Israel damals zum Verhängnis geworden, dieses Murren. Und darum ist es auch eine Warnung auch für unsere Zeit. Nun, meine Lieben, das Thema ist, liebe ich die Wahrheit? Die Liebe zur Wahrheit, sie zeigt sich darin, dass ich bereit bin, mich durch das Wort Gottes korrigieren zu lassen. Die Liebe zur Wahrheit, sie zeigt sich darin, dass ich wirklich gerne bereit bin, alle Ermahnungen, Warnungen des Wortes Gottes auch anzunehmen. Und die Liebe zur Wahrheit, meine Lieben, schließt aber auch ein, dieses tiefe Bewusstsein, dass ich als Mensch fehleranfällig bin. Ja? Es kann sein, dass ich in meiner Überzeugung ja eben nicht die ganze Erkenntnis habe. Wenn mir das bewusst ist, ja, dass ich als Mensch vielleicht etwas falsch einschätzen kann, vielleicht habe ich falsche Informationen, habe nur einen Teil der Information und denke mir den Rest irgendwie dazu, das ist eigentlich unsere menschliche Seite. Ja? Und das ist jetzt diese Gefahr, in der wir einfach stehen. Und die Liebe zur Wahrheit bedeutet, dass ich mir eingestehe, ich bin als Mensch fehleranfällig. Ich könnte etwas vielleicht falsch beurteilen. Und das hilft uns immer wieder, wenn wir korrigiert werden, zu sagen, ja, ich habe vielleicht das so oder so gesehen oder verstanden, ich korrigiere mich einfach und das Leben, es geht weiter. Und wisst ihr, wenn wir in dieser Herzensstellung wirklich die Liebe zur Wahrheit haben, dann werden wir ein reines Gewissen Gott gegenüber haben und wir werden ein reines Gewissen allen Menschen gegenüber haben. Und wisst ihr, die Liebe zur Wahrheit braucht nicht der Mensch, der noch der nur in Sünde verstrickt ist, sondern diese Liebe zur Wahrheit brauchen wir, meine Lieben, wirklich die ganze Zeit unserer Lebensreise. Und das wünsche ich so sehr, dass dieser Gedanke sich so verfestigt in uns. Wenn Wahrheiten, die uns auch unangenehm sind, Wahrheiten, die wehtun, aber wo wir sagen, das ist nicht eine Menschenmeinung, sondern das ist das Wort Gottes, das wird dann wirklich in uns gehen und wirklich in uns schlagen, ja? Und sagen, ja, Herr Jesu, ich danke dir dafür, dass du mir hier geholfen hast, dass du mir dein Wort wiederum gezeigt hast. Und wohl uns, dass wir, wenn wir uns hier richtig entscheiden. Und wir haben all die anderen Beispiele betrachtet, wo Menschen einen guten Anfang gemacht haben, Nachfolger Jesu Christi sind, aber dann im Leben etwas kommt und sie von der Wahrheit abirren. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit verloren haben. Nun möchte ich nochmal den Bogen schlagen, eigentlich zu unserer Geschichte zu Anfang. Menschen wollen ihren früheren Lebensstil, möchte ich so sagen, ihre früheren Taten vergessen machen. Ja? Sie wollen es irgendwie auslöschen. Sie möchten sich jetzt so vor den Menschen präsentieren, wie man so sagt, mit einer weißen Weste. Und meine Lieben, ich glaube, einerseits ist der Gedanke völlig normal, ja? Dass es uns nicht egal, nicht einerlei sein sollte, was Menschen von uns denken. Und dass wir einfach, wie soll ich sagen, alles dranlegen sollen, dass wir authentisch sind, so wie wir zu Hause sind, dass wir genauso auch von Menschen auch sind. Und dass natürlich die Menschen doch gut von uns denken. Das ist völlig normal, das ist in uns doch irgendwie hineingelegt. Aber der große oder die Frage oder der Gedanke steht auf, wenn im Internet über mich, über die Firma oder wie auch immer Sachen gelöscht werden müssen, damit ich persönlich in einem guten Licht dastehe, ist es eigentlich die Vorgehensweise der Bibel? Ist es eigentlich so, dass wir dann wirklich sagen können, der Mensch hat sein Herz verändert? Er hat tatsächlich eine neue Gesinnung, dass er dann sagt, ich möchte einfach ab jetzt anders leben. Das können wir so nicht sagen. Denn wisst ihr, wenn Menschen auch mit technischen Möglichkeiten, die wir heute schon haben, ja, das schaffen, gewisse Dinge zu löschen, dann ist unser Gott, und das ist wirklich der einzige Gott, der lebendige Gott, der alles weiß. Und in Offenbarung heißt es, wenn wir uns einmal verantworten müssen vor Gott, dann wird nicht nur das Buch des Lebens aufgemacht und geschaut, ob wir in diesem Buch stehen, sondern es werden auch andere Bücher aufgetan, steht es, wo wir nach unseren Werken auch gerichtet werden. Und meine Lieben, jedes Werk, jede Tat, jeder einzelne Gedanke von uns ist in diesen Büchern festgehalten. Alles. Und wir werden einmal stehen vor Gott und das wird jetzt einen großen Unterschied machen, ob dein Leben im Buch des Lebens steht, ob du Jesus Christus, die Wahrheit liebgewonnen hast, ihn angenommen hast oder ob du nicht in diesem Buch stehst. Und wisst ihr, obwohl diese einzelnen Taten, die sündig sind, die vielleicht Ungerechtigkeit beinhalten, was auch immer, was wir getan haben, stehen werden, wird Jesus Christus sagen, dieser Mensch, er ist im Buch des Lebens eingetragen. Er ist von mir jetzt gerecht gesprochen worden. Und darum für all das, was vorher war, das wird sozusagen nicht angerechnet. Aber Gott vergisst die Dinge nicht. Ja? Sie stehen alle aufgelistet in diesen Büchern. Alles. Und darum, meine Lieben, ist es eine Utopie natürlich, eine menschliche Erfindung, ja? Dass man sagt, ja, man möchte sich auf dieser Erde irgendwie so darstellen, als ob man die Dinge nicht gemacht hätte. Aber bei Gott sind wir einfach ein offener Brief. Und meine Lieben, ich bin so dankbar für das Wort Gottes, ja, dass uns doch hier eine wunderbare Lösung doch dieses großen Problems der Menschen auch gibt. Da sagt der Prophet Micha im Kapitel 7, Vers 19, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das sind Gottes Gedanken mit uns Menschen. Er möchte sich über uns erbarmen. Es liegt aber an uns, ob wir die Liebe zur Wahrheit annehmen, ob wir uns vor Gott beugen. Und dann verspricht er hier, und er gebraucht hier wiederum so ein Bild aus der Natur, all unsere Verfehlungen, all unsere Sünden an die tiefste Stelle des Meeres zu werfen. Und das ist ja dieses Bild, Gott kennt diese Stelle. Er kennt auch all die Sünden, all die Übertretungen, aber die sind so weit, ja, unten, dass er sagen möchte, ich denke nicht daran und ich rechne es dir auch nicht zu. Aber meine lieben, Voraussetzung ist doch die, wie der Zöllner und der Pharisäer einmal ja in den Tempel kamen und wie der Pharisäer dann oder wie der Zöllner gebetet hat. Das ist doch eigentlich das Ausschlaggebende. Lukas 18, Vers 13. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist eigentlich diese Herzenshaltung, die Gott von uns erwartet. Und wisst ihr, Jesus Christus, er streckt seine Arme uns gegenüber aus. Und er spricht eine Einladung auch aus, Johannes 6, Vers 37 in dem zweiten Teil. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Seele, wenn du den ersten Schritt zu Jesus gehst, dann wird er definitiv dir entgegenkommen. Er wird dich nicht hinausstoßen, sondern er wird seine Arme ausbreiten, weil er sieht dein Innerstes, dein gebeugtes, dein demütiges Herz. Die Liebe zur Wahrheit. Und die Frage ist, liebe ich die Wahrheit? Da schließt er diesen Gedanken ein, dass ich persönlich, egal ob ich noch ferne von Gott bin oder ob ich schon unterwegs bin als Jünger Jesu sozusagen, immer diese Herzenshaltung bei mir haben muss, dass Gott mich durch sein Wort korrigieren kann. Das bedeutet, Liebe zur Wahrheit auch zu haben. Und der Apostel Johannes, er spricht oder gibt so ein wunderbares Zeugnis auch den Menschen, dass er so sagt, 3. Johannes 4, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandern. Es gibt keine größere Freude für Gott, wenn er uns Kinder sieht, ja? Sein Geschöpf, wenn wir wirklich in dieser Wahrheit wandern. Es gibt keine größere Freude. Und es gibt keine größere Freude für die Eltern in Bezug auf ihre Kinder und vielleicht auch umgekehrt. Es gibt keine größere Freude für die Kinder, wo die Eltern vielleicht noch ferner sind von Gott, dass sie merken, oh, die Eltern, sie öffnen sich dem Wort Gottes. Sie sind bereit, wirklich die Wahrheit in Liebe auch anzunehmen. Und hier nochmal der Gedanke, es ist nicht nur eine Freude, wenn wir es sagen, dass wir die Wahrheit lieben, sondern wie heißt es hier? Es ist eine große Freude, dass meine Kinder in der Wahrheit wandern. Ja? Das heißt, das Sprechen und das Tun, der Wandel, das stimmt einfach überein. Und darüber freut sich Gott von ganzem Herzen und ich bin überzeugt, auch an jeder Einzelne von uns, wenn er, ich sag mal, den Bruder, die Schwester anschaut und sagt, wie der lebt, wie sie lebt, das ist wirklich ein Segen, das ist eine Freude. Und ich wünsche so sehr, dass Gott uns von dieser Freude noch mehr geben möchte. Gott segne uns. Amen.